Paris ist eine Stadt, die auf uns Ausländer eine geheimnisvolle Faszination ausübt. Im August und September bereiste ich Griechenland und Italien. Ich war berauscht vom Atem der Antike und von der Sonne. Doch Paris ging mir nicht aus dem Kopf. In meinem Fall spielte allerdings außer der erwähnten Faszination noch etwas anderes eine Rolle. Zum einen war da die Tatsache, dass ich bald nach Japan zurückkehren würde. Mein zweijähriger Studienaufenthalt näherte sich seinem Ende und zurück in Paris würde ich in aller Eile Vorbereitungen für meine Heimreise treffen müssen, die für Anfang Oktober geplant war. Zum anderen kam mir jedes Mal, wenn ich an Paris dachte, auch Giacometti in den Sinn. Ich hatte ihn ein paar Mal in seinem Atelier besucht. Wir hatten uns unterhalten. Und schon bald nahm der Bildhauer einen wichtigen Platz in meinem Pariser Leben ein. Ich habe von ihm mehr gelernt als von jedem anderen Menschen. Giacomettis Atelier liegt in einem Viertel etwas außerhalb des Zentrums, das von einfachen Leuten bewohnt wird und zu den preiswertesten der Stadt gehört. Selbst die Pariser Taxifahrer, die sonst alle Straßennamen kennen, müssen bei einer so abseits gelegenen kleinen Straße wie der Rue Hippolyte Mendron passen. Dort stehen, eingeklemmt zwischen windschiefen, mehrstöckigen kleinen Fabrikgebäuden, einige gerade noch dem Schicksal des Abrisses entronnene, verfallen wirkende Flachbauten, heruntergekommen und grob verputzt. Durch ein schlichtes Holztor gelangt man auf einen Gang, an dessen beiden Seiten ein paar ebenerdige, als Ateliers dienende Schuppen stehen. Kleine Räume, die ohne jede Rücksicht auf die Lichtverhältnisse errichtet wurden. Man kann sie sich als Schmiede- oder Klempnerwerkstätten vorstellen. In einem dieser kleinen Schuppen auf der rechten Seite befand sich das Atelier von Diego, dem jüngeren Bruder Giacomettis. Dieser unglaublich rechtschaffene Handwerker alter Schule polierte hier Messing, bearbeitete Eisen und baute Stühle und Lampenständer. Gegenüber lag Giacomettis Atelier. Angrenzend das Wohnzimmer seiner Frau, das den beiden auch als Schlafzimmer diente. Während unseres Gespräches hatte Giacometti begonnen, auf der Zeitung mit Bleistift mein Porträt zu zeichnen. »Man muss wieder beim Abmalen anfangen«, sagte er. Betrachtete mich unverwandt und zeichnete mit schnellen Handbewegungen. Er sah mich an, als wolle er Löcher in mich starren. Ich fühlte mich keineswegs gemustert. Es war eher das Gefühl, mit den Augen liebkost zu werden. »Demnächst werde ich sie zeichnen«, sagte er. Er hatte schon öfters angekündigt, dass er mich zeichnen wolle, aber wegen seiner Arbeit und meinen Reisen war es stets bei dem Vorhaben geblieben. Daher machte ich mir auch jetzt keine Hoffnungen. Zugleich war mir klar, dass selbst eine einfache Zeichnung für mich das schönste Andenken an meine 2 Jahre in Frankreich sein würde. Vor dem Atelier trennten wir uns. Als ich mich verabschiedete, sagte er noch, »Kommen Sie doch in den nächsten Tagen vorbei. Ich möchte Sie gerne malen.« Der September näherte sich dem Ende und ich war mit den Vorbereitungen für meine Rückreise beschäftigt. Mein Forschungsaufenthalt endete in diesem Monat. Ich musste noch den Bericht für die französische Organisation schreiben, von der ich das Stipendium erhalten hatte, und ich musste mich von meinen französischen und japanischen Bekannten verabschieden. Ich hatte die 2 Jahre in Paris zum größten Teil in einem Dachzimmer, gleich neben dem berühmten Musiktheater Folies Bergères, zugebracht. In dem Raum herrschte ein heilloses Durcheinander. Überall flogen Sachen herum. Allein dort aufzuräumen war ein ziemliches Unterfangen. Der eigentliche Mieter des Zimmers war der junge israelische Maler Lazarovici, der jeden zweiten Tag vorbeikam, um nachzusehen, ob ich auch wirklich auszüge. Ich hatte versprochen, ihm die meisten Sachen zu überlassen. Als Gegenleistung durfte ich bis zum 10. Oktober bleiben. Außerdem musste ich einiges erledigen, da ich auf meiner Rückreise nach Japan in möglichst vielen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens, Türkei, Ägypten, Iran, Irak, in Indien und anderen Stationen machen wollte. Beim Aufräumen in meinem Zimmer stieß ich auf einen Schreibkasten für Kalligraphie, einige japanische Schreibpapiere sowie einen Rollbildhalter, der dazu diente, diese aufzuhängen. Ich hatte die Sachen aus Japan mitgebracht, um sie in Frankreich Leuten zu schenken, die mir behilflich waren. Am 30. September ging ich damit zu Giacometti. Der Bildhauer und seine Frau freuten sich sehr über das Geschenk und ich erklärte ihnen die Verwendung des Tuschreibesteins und der schwarzen Tusche. Sie baten mich, sofort etwas zu schreiben. Ich schlug ihnen vor, sich etwas zu wünschen, aber sie wollten unbedingt, dass ich mir selbst etwas ausdächte. Und so schrieb ich, der feste Wille durchschlägt den Fels. Ich teilte den beiden mit, dass ich am 8. Oktober von Paris abfliegen würde und dass ich sie vorher gern noch zu einem Abendessen in das einzige, wenn auch nicht sehr gute, japanische Restaurant in Paris einladen würde. Wir vereinbarten, dass wir uns 2 Tage später im Botania treffen würden. Während wir uns so unterhielten, holte Giacometti sein Notizbuch hervor und porträtierte mich unaufhörlich. »Ich weiß zwar nicht, ob es klappt«, sagte er, »aber ich würde sie übermorgen gern malen, etwa 1 Stunde, bevor wir zum Essen gehen.« Und dann fügte er noch hinzu, »beim Zeichnen nach der Natur sind Gesichter das Schwierigste. Um die Struktur eines Gesichts zu erfassen, muss man es lange betrachten. Deswegen nehme ich auch nie Modelle, sondern zeichne immer nur Diego und Annette. Ihr Gesicht kenne ich nicht so gut. Deswegen weiß ich nicht, ob es was wird, aber ich werde es heute und morgen aus dem Gedächtnis versuchen und dann zeichne ich sie übermorgen. Denn ohne Studien nach der Erinnerung kann man nicht zeichnen.« Die Vorstellung, dass Giacometti mich vor meiner Abreise noch porträtieren würde, versetzte mich in Ekstase. Ich musste das Bild gar nicht bekommen. Ich freute mich allein schon, ihm Modell sitzen zu können. Hätten Picasso oder Matisse mir vorgeschlagen, mich zu malen, ich wäre nicht glücklicher gewesen. »Wenn ich Ihnen Modell sitze, darf ich mich nicht bewegen, stimmt's?« fragte ich ihn.
»Stimmt«, antwortete er.
»Nicht mal ein bisschen?«
»Genau, kein bisschen.«
»Darf ich reden?«
»Unmöglich.«
»Darf ich atmen?«
»Nein.«
Wir lachten. Annette, die daran gewöhnt war, für ihn zu sitzen, versuchte mich zu beruhigen. »Keine Angst, ein bisschen dürfen Sie sich bewegen. Sie dürfen natürlich den Mund bewegen und sprechen.« Auch während dieses Gesprächs betrachtete mich Giacometti die ganze Zeit und fuhr mit seinem Bleistift hin und her. 2 Tage später, am 2. Oktober, kam ich wie verabredet um 5 Uhr ins Café Shesuka, wo Giacometti bereits auf mich wartete und Zeitung las. »Was macht die Arbeit?« fragte ich wie immer zur Begrüßung. »Kommen Sie gut voran?«
»Ganz schlecht«, antwortete er dann meist.
Und das war keine Floskel. »Ich habe bis zum Morgengrauen an einer Skulptur gearbeitet. Eigentlich schien sie mir ganz gut gelungen. Als ich mittags aufstand und sie mir noch einmal ansah, stellte ich allerdings fest, dass sie nichts mit dem zu tun hatte, was ich machen wollte. Ich war völlig niedergeschlagen. Ich habe mich sofort wieder an den Ton gemacht und bis eben daran gesessen. Schließlich habe ich die Figur aber zerstört.« »Ist in Ihrem Fall Zerstören nicht erschaffen? Sonst gäbe es ja keinen Fortschritt«, sagte ich wie zur Beschwichtigung. »Ich habe keine Ahnung, wo ich im Moment bin«, antwortete Giacometti düster. Er zeigte auf die Zeitung, die er gerade gelesen hatte. »Haben Sie den Artikel gelesen? Es ist nicht zu verstehen. Unglaublich, was da passiert.« Der Artikel handelte davon, wie in Ungarn und anderen osteuropäischen Ländern im Zuge der Entstalinisierung überall Menschen rehabilitiert wurden, die gegen die Stalin-treuen Widerstand geleistet hatten und deshalb hingerichtet oder verfolgt worden waren. Man hatte einen nationalistischen rumänischen Führer rehabilitiert, der vor 20 Jahren als Verräter hingerichtet worden war, und jetzt schmückten die Leute das Grab dieses großen Patrioten mit Blumen. Auf einem Foto war die bemitleidenswerte Witwe zu sehen, wie sie an seinem Grab die Menschen begrüßte. Die Zeitung hatte die Rede der Witwe abgedruckt. Darin brachte sie ihre Freude über die Rehabilitierung ihres Mannes zum Ausdruck. Doch auf dem Foto wirkte sie leblos wie ein Roboter oder ein Gespenst. »Was soll das? Sie stellen deine Ehre wieder her, nachdem sie dich umgebracht haben. Und wozu das Ganze?« Giacomettis Stimme bebte vor Wut. Dann wiederholte er, was er zuvor über seine Arbeit gesagt hatte. »Ich habe keine Ahnung, wo ich im Moment bin. Jedenfalls«, sagte er, »ist es müßig, an Ruhm, Geschichte oder Werte und dergleichen zu glauben. Woran können wir überhaupt noch glauben?« »An die Arbeit«, sagte ich. Werden Sie heute noch arbeiten? Mal sehen, wie weit ich vor dem Abendessen komme. Ich war beruhigt, dass er es sich nicht anders überlegt hatte. Endlich würde er mich heute porträtieren. Als wir das an das Atelier angrenzende Wohn- und Schlafzimmer betraten, saß dort Annette, die junge Frau des Künstlers, und strickte. Sie wirkte mädchenhaft. Ich habe ein etwas schlechtes Gewissen, sagte sie und deutete auf den Ofen in der Ecke des Raumes, in dem bereits, obwohl erst Oktober war, ein Feuer brannte. Sie hatte hier im Wohnzimmer geheizt, im Atelier aber noch kein Feuer gemacht. »Wo willst du zeichnen? Vielleicht hier, wo es warm ist?«, fragte sie. Giacometti war einverstanden. Er holte sein großes Skizzenbuch aus dem Atelier und setzte sich in die Nähe der Eingangstür. Ich nahm ihm gegenüber Platz, vor der hinteren Wand des Zimmers, etwa 3 Meter von ihm entfernt. »Halten Sie Ihren Hals etwas gerader«, ermahnte er mich. »So oder besser so?« Ich bewegte meinen Kopf hin und her, aber er war nicht zufrieden. Ich war angespannt und fühlte mich steif. Immerhin saß ich zum ersten Mal Modell. Ich wusste nicht, wie ich meinen Kopf halten sollte. »Genau, und jetzt geradeaus. Nicht bewegen«, sagte er endlich und fing gleich an zu zeichnen. »Schön«, seufzte er zwischendurch, »oder fantastisch.« Zuerst wusste ich nicht, was er damit meinte, aber er meinte mein Gesicht. »Zu schön zum Zeichnen«, sagte er und radierte hin und wieder etwas weg. Angesichts seiner Skulpturen käme man nicht auf die Idee, doch Giacometti ist ein sehr genauer und akribischer Zeichner. Da er bei jedem Strich seinen Blick hob, schaute ich alle 5 oder 10 Sekunden in seine blutunterlaufenen Augen hinter der Brille. Sie hatten ihr sonst sanftes Licht verloren, waren scharf und ungestüm und schienen mich zu durchdringen. Beim Porträtieren blicken Künstler tief ins Innere ihrer Modelle. Nichts entgeht ihnen. Kein Gefühl, sei es Freude, Zorn, Trauer oder Glück, und kein verborgener Gedanke. Mir kam der Satz von Alain in den Sinn: Einen Richter kann man täuschen, nicht aber einen Porträtmaler. Ich versuchte an nichts zu denken, aber vergebens. Wenn man nicht zu denken versucht, steht einem auch dieser Gedanke unweigerlich ins Gesicht geschrieben. Es ist nun mal so. Ich gab auf und musste wohl einen Moment lang die Augen geschlossen haben. »Hey!« schrie Giacometti und schnell öffnete ich meine Augen wieder. Es war nicht einfach, Modell zu sitzen. Die erste Zeichnung war nach etwa einer halben Stunde fertig. »Falsch! Ist alles falsch!« sagte Giacometti, als er mir die Zeichnung zeigte, die ich für sehr gelungen hielt. Auch Annette, die still vor sich hingestrickt hatte, betrachtete das Bild und sagte, »Ziemlich gut, sieht ihm sehr ähnlich.« Es sah mir wirklich ähnlich. Doch ich war überrascht, wie viel Raum dieses kleine Bild meines Gesichts einnahm. »Es ist das erste Mal, dass ich ein menschliches Gesicht auf diese Weise sehe. Ich sehe es wirklich, aber ich weiß nicht, wie ich es umsetzen kann. Ich muss es unbedingt noch einmal versuchen.« Und schon begann Giacometti wieder zu zeichnen. »Ihnen ist sicher langweilig. Ich mache etwas Musik an«, sagte Annette. Giacometti wurde von einer regelrechten Arbeitswut gepackt. Er zeichnete und zeichnete, doch plötzlich sagte er laut, »Ich kann nicht sehen!« Es dämmerte schon und er malte, ohne das Licht einzuschalten. »Du könntest das Licht anmachen«, sagte seine Frau. Aber Giacometti erwiderte offenkundig verärgert, »Es ist nicht das Licht. Ich sehe gut. Ich sehe. Aber ich schaffe es nicht. Es ist nicht Jana Ihara, den ich nicht sehe, sondern die Art und Weise, wie ich ihn zu fassen bekomme.« Er arbeitete wieder eine Weile weiter. »Schön! Fantastisch schön!« »Wagner?« fragte seine Frau und er antwortete leicht lachend und jede Silbe betonend, »Jana Ihara!« Es war das erste Mal, dass mich jemand als schön bezeichnete. Es war ein komisches Gefühl. Ich bemühte mich trotzdem, an nichts zu denken und meinen Gesichtsausdruck nicht zu verändern. »Es geht nicht. Ich schaffe es nicht«, sagte er immer wieder. Und dann, als hätte er eine wichtige Entdeckung gemacht, »Ah!« Er sah mich unablässig bei jedem Strich an und mit Einbruch der Dämmerung bekam die Arbeit fast etwas Bedrohliches. Es wurde Abend, man konnte kaum noch die Gesichter erkennen, aber Giacometti zeichnete weiter. Mein Rücken begann zu schmerzen. »Es geht nicht, ich kriege es nicht hin, obwohl ich gut sehe«, sagte er und legte schließlich den Bleistift zur Seite. Und gleich darauf, ich probiere es nur noch einmal. Wir haben doch noch Zeit, oder? Er begann sofort mit der dritten Zeichnung, schaltete allerdings, da es mittlerweile völlig dunkel war, das Licht ein. Es macht bestimmt einen großen Unterschied, ob man bei natürlichem oder künstlichem Licht zeichnet, fragte ich ihn.
Nein, es ist genau dasselbe, antwortete er. Nur, dass man bei natürlichem Licht die Strukturen besser erkennt.
In seinen Bildern gab es keinerlei Schatten. Und die Linien beschrieben auch keinen Umriss. Was er zeichnete, war nicht die Oberfläche, sondern die innere Struktur. Bei der dritten Zeichnung wurde es noch schwieriger. Seltsam. Ich mache das seit 30 Jahren, aber so etwas ist mir noch nie passiert. Er hielt inne und dachte nach. Ich weiß nicht, wo und wie ich den Bleistift ansetzen soll. Ich fühle mich wie ein Anfänger, der keine Ahnung von Bildern hat. Er nahm die begonnene Zeichnung, hielt sie vor sich hin und verglich sie mit mir, dem Modell.
Ich hab's.
Ich sollte das Papier vielleicht senkrecht vor mir haben. Es ist unnatürlich, einen senkrechten Gegenstand horizontal auf den Knien zu zeichnen, oder?
Genau, jetzt klappt's bestimmt.
Wirklich? Fragte Annette. Niemand zeichnet so. Giacometti tanzte fast vor Freude über seine Entdeckung. Bei Ölbildern stellen alle ihre Leinwände aufrecht hin. Das sollte man auch beim Zeichnen tun. Ich hole die Staffelei. Er ging ins Atelier und kam mit der großen Staffelei, die er für Ölbilder benutzte, zurück. Sie war alt, robust und sehr schwer. Er stellte eine Pappe darauf.
Versuchen wir es. Warum sollte diese Methode nicht auch beim Zeichnen funktionieren?
Er nahm den Bleistift wie einen Pinsel in die Hand, streckte den Arm aus und fing an zu zeichnen. Sein Kopf, der sich bisher unablässig auf und ab bewegt hatte, schwenkte nun unablässig zur Seite.
Wenn ich es so nicht schaffe, wird es gar nichts mehr mit dem Zeichnen. Dann muss ich die Kunst drangeben. Ich sollte einen Gemüseladen aufmachen.
Giacometti fragte mich, ob ich am nächsten Tag Zeit hätte. Ich würde Sie gern in Öl porträtieren. Könnten Sie noch einmal kommen und mir Modell sitzen?
Aber natürlich, gern, antwortete ich.
Vom nächsten Tag an ging ich täglich zu Giacometti ins Atelier, um für das Ölbild Modell zu sitzen. Erst hatte er nur von einem Tag gesprochen, dann brauchte er noch einen Tag und noch einen. Und obwohl ich kurz vor meiner Rückreise so viel zu tun hatte, dass ich weder ein noch aus wusste, ließ ich mir nichts anmerken und verbrachte jeden Nachmittag mehrere Stunden in aller Ruhe bei ihm im Atelier. Egal, ob er mir das Porträt schenken würde oder nicht, war es mir eine große Freude, ihm bei seiner Arbeit zuzusehen und jeden Tag ein paar Stunden mit ihm zu verbringen. Das kleine Atelier mit dem öden Charme einer Bruchbude wurde zu meinem heiligen, vertrauten Arbeitsplatz. Meine Arbeit, auch wenn Giacometti die Arbeit machte und ich einfach nur da saß, war es auch meine Arbeit, war mir wichtiger als alles andere. Um 2:30 legte Giacometti los. Aber ich war immer schon etwas früher da und ließ ihn nie warten. Giacometti vertiefte sich in seine Arbeit und ließ ab und zu ein merkwürdig bellendes
»Ei«
oder »Ah« hören. Ich dachte, es seien Ausrufe des Erstaunens, wenn ihm etwas nicht gelang oder er auf ein Problem stieß, aber damit brachte er sein Entzücken zum Ausdruck, wenn er wieder etwas Neues in meinem Gesicht entdeckte.
Es läuft gut. Zum ersten Mal läuft es richtig gut.
Und dann, überrascht von den eigenen Worten, ich habe noch nie gesagt, dass etwas gut läuft. Vielleicht ist das ein schlechtes Omen. Nach etwa 10 Minuten Pause machte er sich wieder an die Arbeit. Mit dem guten Vorankommen war es jedoch vorbei. Ich merkte, dass die Arbeit auf immer schwierigere Bahnen geriet. Nur seine Hand bewegte sich hin und her. Und plötzlich sagte er,
jetzt ist Ihr Gesicht am Ende doch von der Bildfläche verschwunden.
Aber das musste sein. Sie dürfen nicht den Mut verlieren. Wenn Sie morgen noch einmal kommen, erscheint es gleich wieder auf der Bildfläche, bestimmt. Morgen mache ich in den ersten 5 Minuten die Arbeit, für die ich heute den ganzen Tag gebraucht habe. Als ich ihn fragte, können Sie in der Dunkelheit noch etwas sehen, erwiderte er,
ich kann auch im Dunkeln sehen. Manchmal sehe ich im Dämmerlicht sogar besser als im Hellen.
Bis gerade eben, fuhr er fort, habe ich Ihr Gesicht richtig gut malen können. Jetzt ist es wieder verschwunden. Es ist nichts mehr da auf der Leinwand. Wollen Sie sehen? Aber Sie dürfen nicht enttäuscht sein. Es ist wirklich nichts mehr da. Für heute ist Schluss. Ich kann absolut nichts mehr erkennen. Es war fast ganz dunkel, als Giacometti endlich aufhörte, die Leinwand an die Wand stellte und das Licht anmachte. Das Bild war, so wie er gesagt hatte, komplett verändert. Das mir so ähnliche Antlitz war verschwunden. Augen und Mund hatten sich wie in dichten Nebel gehüllt, in Grauschattierungen aufgelöst. »Nicht enttäuscht sein«, sagte Giacometti. »Es ist trotzdem viel besser als vorher. Morgen wird es noch besser, wenn Sie wiederkommen.« Ich posierte jeden Tag, während ich morgens und abends durch die Gegend hetzte und Vorbereitungen für meine Abreise am 8. Oktober traf. Als ich am 6. Oktober wie immer gegen 2 Uhr im Atelier erschien, war Giacometti, was selten vorkam, nicht da. Seine Frau Annette meinte, er sei mit dem Dichter René Char essen gegangen. Die beiden seien schon lange verabredet gewesen. Ich betrachtete mein Bild und sah, dass er nachts weitergemalt hatte. Das Porträt, an dem er bis gestern so angestrengt gearbeitet hatte, in der Hoffnung, es mit dem nächsten Atemzug zu beenden, war rigoros übermalt. In der Mitte des Bildes sah ich anstelle von Augen und Nase nur noch vertikale und horizontale graue Striche. Ich war enttäuscht. »Sind Ihre Reisevorbereitungen abgeschlossen?«, fragte Annette. »Ja. Aber glauben Sie, dass er das Bild bis morgen hinkriegt?«, fragte ich zurück. »Sie kennen ja die Arbeitsweise Ihres Mannes.« »Alberto will das Bild fertig malen«, sagte sie. »Seine Bilder sind immer unvollendet. Aber bei Ihnen ist das etwas anderes. Er malt Ihr Porträt, weil er es Ihnen schenken will. Und außerdem werden Sie nicht mehr da sein. Er tut sein Bestes. Gestern hat er wohl bis zum Morgen daran gearbeitet.« Während wir miteinander plauderten, kam plötzlich der Meister hereingestürmt. »Oje, wie schrecklich«, rief er. Er fand es schrecklich, dass er zu spät mit der Arbeit beginnen würde. »Ich habe in der Nacht versucht, Sie aus dem Gedächtnis zu malen, und jetzt sehe ich Ihr Gesicht viel besser als vorher. Alles, was ich bis gestern gemacht habe, war falsch. Denn wenn ein Punkt nicht stimmt, ist alles falsch. Ich muss mit allem noch mal von vorn beginnen. Heute mache ich bestimmt große Fortschritte, da bin ich mir sicher. Denn jetzt habe ich den Mut, der mir bislang gefehlt hat.« Voller Schwung machte sich Giacometti an die Arbeit.